Der Sonntagstalk in HR3. Bärbel Schäfer live.
Das Wunder von Bern, das war seine ganz große Sternstunde. Nicht nur, weil der Film ein ganz großer Erfolg an den Kinokassen war, sondern auch, weil mein Gast des Tages darin gemeinsam mit seinem Sohn Luis gespielt hat. Er ist leidenschaftlicher Radfahrer und Fußballer und sein Herz schlägt für den FC Schalke 04. Und zusammen mit Axel Prahl wird er kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten mit Axel Prahl zu sehen sein. Mein Gast des Tages, Schauspieler Peter Lohmeier. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, als Gast, der vier Sprachen spricht, habe ich mir sagen lassen, müssen wir eigentlich die HR3-Hörer hier multilingual begrüßen, oder?
Buenos dias, hello, good morning, bonjour und ja, Tag auch, schönen guten Morgen. So, das, aber das ist alles übertrieben natürlich mit den Sprachen. Man muss ja immer so ein bisschen angeben als Schauspieler auch. Also ich kann dann Spanisch, wenn ich in Spanien bin, also dann kann ich fließend. Aber jetzt so, wenn wir uns jetzt so Spanisch unterhalten würden, dann naja.
Ja, also wir bräuchten eigentlich beide Sangria wahrscheinlich und zwei Strohhalme, bis wir glauben, wir könnten es richtig gut. Ist es denn wichtig für einen Schauspieler, auch tatsächlich sagen zu können, man beherrscht Fremdsprachen? Sie drehen auch international?
Ja.
Schwedisch muss jetzt noch dazukommen, ne? Oder Dänisch?
Ja, das wäre schön. Also es ist bei mir, ich hätte nie gedacht, dass ich in einer anderen Sprache nochmal arbeite. Das war mit Spanisch bei mir eben so. Da kam ein kubanischer Regisseur und die suchten einen Hauptdarsteller. Und der mit deutschen Wurzeln quasi und dann bin ich in dieses Spanisch so reingestolpert und merkte dann, oh, wie gut, dass ich Latein in der Schule hatte und ein bisschen Französisch und Italienisch spreche. Und es fiel mir dann leicht, die Sprache zu lernen und ich habe dann in der Sprache jetzt schon 4-5 Filme gedreht so und das ist was ganz Besonderes für mich auch. Also, dass man in Kuba, wenn ich da über die Straße laufe und dann sagt, hallo, dich kenne ich doch. So. Und das ist schon was Tolles, aber ich, wenn man jetzt so sagt, und wenn dann mal jemand kommt und sagt, wie ist denn das für internationale Karriere, weil es geht natürlich, bei uns ist immer das zweite Wort dann eben Hollywood, dann sage ich, das habe ich jetzt schon hinter mir, ich habe zwei Filme in Havanna, einen in Buenos Aires und einen in Bilbao gedreht, habe ich jetzt schon mal. Ich muss
das
jetzt
schon
nicht,
geschnuppert.
Ja, also... was da immer kommen mag. Es ist schon gut, wenn man mehrere Sprachen spricht.
Also auf die Tätigkeit des Schauspielers und das, was damit zusammenhängt, national, international, kommen wir sicherlich heute Morgen noch zu sprechen. Aber ich glaube, dann können wir allen Schülern, die uns jetzt hier zuhören bei HR3, ruhig mal raten, bei Latein dann doch mal hinzuhören, ja?
Ja, ist eine super Grundlage. Also,
war das eine harte Zeit?
Ja, aber gibt es auch schöne Geschichten, also wie Hannibal mit den Elefanten über die Alpen und so weiter. Es ist jetzt nicht ganz langweilig, ne?
Dann hatten Sie aber einen guten Lateinlehrer, der entsprechend motivieren konnte.
Ja, das liegt dann immer am Lehrer. Also klar, Motivation ist die Nummer eins.
Jetzt haben wir Sonntagmorgen. Sind Sie denn jemand, der gerne morgens schon kommuniziert, gerne früh dreht oder sind Sie eher der Typ, der ein bisschen braucht, um in den Tag hineinzukommen?
Boah, hängt davon ab, was man macht. Also ganz ehrlich, manchmal kann ich auch schon um 7 hell wach sein.
Aha. Und heute ist es Ihnen natürlich besonders leicht gefallen. Ne?
Ja, heute ganz besonders leicht gefallen. Obwohl der Sonntag ist einmal ein heiliger Sonntag. Aber das ist natürlich, früher habe ich Sonntage gehasst, weil danach der Montag kam. Jetzt ist für mich der Sonntag, das hat sich so ein bisschen geändert, ich spiele immer um 13 Uhr. Fußball und darauf freue ich mich immer wahnsinnig und das erlaubt mir auch meine Frau, dass ich dann immer von 1 bis 2:30 weg sein darf.
Zum Kicken.
Ja.
Gut, freue mich, dass Sie vorher da sind und dass Sie heute unser Gast sind. Peter Lohmeier. Schauspieler Peter Lohmeier ist heute mein Gast des Tages, ein Fußballfan durch und durch und selbst auch immer wieder am Ball. Jeden Sonntagnachmittag wird bei Wind und Wetter, ich weiß nicht, ob auch bei Schnee gekickt, dürfen Sie das überhaupt, wenn Sie drehen? Fußball ist ja irgendwie kein Ponyhof, da kann man ja auch schon mal eine Verletzung davon tragen.
Ja, ich hoffe, da hört jetzt keiner zu, weil ich ja zurzeit auch drehe und mir ist es wirklich zweimal passiert. Einmal hat es gar nicht gepasst. Vom Titel des Films schon. Wir haben den Piraten gedreht mit Bernd Schadewald und mir ist der Torwart nicht mit Absicht, aber er ist nun mal mit seinem Knie in mein Auge gekommen und das war so dermaßen, also dunkel und schwarz und ich dachte noch, Am nächsten Tag, das kriegen wir schon hin.
Spart die Augenklappe.
Ja, und die Maskenbildnerin hat es dann auch versucht. Sonst hätte ich den Drehtag bezahlen müssen. Es wurde dann aber abgebrochen. Es ging nicht. Ich hatte eine Bettszene mit Christiane Paul. Schöne Grüße. Und ich musste mich dann umdrehen zur Kamera. Wir waren beide, das spielte so in den 70er Jahren, nackt auf dem Bett. Und der Kameramann meinte, nein, der sieht aus wie ein Vampir. Dann mussten wir abbrechen. Und das zweite Mal war es dann so, da passte es. Da habe ich einen Film mit Marc Schlichter gedreht, mit Alexandra Maria Lara. Und da kam ich in eine Schlägerei und da passte das auch wieder, das blaue Auge. Also toi, 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 dass es nicht zum dritten Mal passiert.
Ja, gut, dass der Kollege weiß, wo er dann hintreffen muss, damit es genau zur Rolle passt. Aber das ist natürlich das Schwierige, wenn zwei Herzen in ihrer Brust schlagen. Auf der einen Seite die Schauspielerei, was ja natürlich auch dem Lebenserwerb dann dient, und auf der anderen Seite Fußball.
Ja, manchmal sogar. Also ich weiß so, als ich vor Jahren mal mit meiner damaligen Lebensgefährtin auf dem Sofa saß und ein Fußballspiel anschaute, bei dem ich mitgespielt habe. Und zwar war das ein Spiel in Reading in England.
Das wurde übertragen.
Und da sagte die zu mir, komm, jetzt sag mal ehrlich, irgendwie, das, und da habe ich dann in so einen Pokal gekriegt auch. Irgendwie, das ist dir doch wichtiger als so ein Filmpreis. So. Und dann habe ich so zu ihr rübergeguckt. Und musst ihr das bestätigen? Weil das natürlich nochmal was ganz Besonderes war auch. Aber ich das sind für mich...
Komm, das ist der alte Traum aller Jungs. Ja. Ich will doch so sein wie hier Schweini und wie sie alle heißen. Özil, die internationale Karriere. Wahrscheinlich haben ihre Fußballpokale auch so eine richtig schöne Vitrine, werden einmal in der Woche poliert und die Filmpreise verstauben irgendwo im Keller.
Ja, also dass die Filmpreise im Keller sind, das ist wirklich so. Und dieser andere Pokal wurde mir leider gestohlen. Es ist leider...
Nein!
So. Ja, das ist traurig. Noch in London wurde mir der mir vom Tisch genommen und gesagt, der steht dann in der deutschen Botschaft, da war er nie wiedergefunden.
Oh, ist das gemein.
Ja, da leide ich so ein bisschen drunter, aber ich habe das Erlebnis gehabt, da spielen zu dürfen auf englischem Rasen und das hat nicht jeder.
Bevor wir uns beide ganz im Fußball verlieren, wollte ich ganz gerne nochmal wissen, wann ist denn der Funke eigentlich übergesprungen beim Schauspiel? Waren Sie mit Ihren Eltern im Theater oder was war der Auslöser zu sagen, das ist etwas, was ich auch machen möchte?
Ja, das ist was auch alle Schüler interessiert oder das, was die auch gerne machen, das ist die Theater AG, das war's. Also meine Eltern, meine Mutter ist also kulturell sehr beflissen, auch sehr gerne ins Theater gehend, mein Vater nicht so viel Zeit und für mich war es so, dachte, was ist denn das Theater AG? Und eben da so mit Mitschülern und einem ganz tollen Lehrer, auch wieder wichtig, Motivation. Und das fing, habe ich einen Ausflug gemacht nach Stuttgart, haben wir da gewohnt. Und da haben wir ein ganz merkwürdiges Stück gemacht, König Enzio hieß das, so ein Renaissance-barockes Stück. Das Desaster war allerdings, dass ich, meine Eltern kamen dann zur Aufführung im Amphitheater des Gymnasiums und das Problem war, ich konnte nur ein Drittel meines Textes. So. Ich hatte das, also meine Mutter hat das so, also ich habe das nicht richtig überschlagen, wie man das, hatte ich ja nur keine Routine drin. Heute weiß ich, wie das geht, also dass man so die ganze Hauptrolle und ich habe dann den Rest improvisiert, was dazu führte, dass sich alle wahnsinnig amüsiert haben, nur eben mein Vater nicht. So. Und das hat lange, lange gedauert, bis er das verdaut hat. Und das war aber so mein ersten, wo ich so dachte, das macht mir wahnsinnigen Spaß, da auf der Bühne was zu erfinden und die Leute zu unterhalten. Und das war so der Funke, der dann so weiterging bis zum, sind wir nach Dortmund gezogen und dann war Dortmunder Kinder- und Jugendtheater und ich brauchte eigentlich einen Job, weil ich mein Moped bezahlen wollte, mein Mofa, und hatte keine Lust, im Dortmunder Norden Zeitungen auszutragen. Und habe das dann gelesen, habe gedacht, guck mal, da suchen die irgendwie für ihr Kinderstück, wir pfeifen auf den Gurkenkönig, einen Schauspieler oder so einen Jugendlichen, da war ich 15, 16. Und da habe ich da beworben und da haben die mich genommen. Und da habe ich gedacht, siehste, Theater AG, guck mal, Schule und so. Abgesehen davon, dass ich jetzt dann in der Schule schlechter wurde, als ich dann Kinder- und Jugendtheater machte.
Da hat der Vater sich wahrscheinlich auch die Haare noch rausgerissen, als sie dann gesagt haben, ich breche das Abi ab, ja, um dann tatsächlich Schauspieler zu werden. Ja. Also die Leidenschaft war ja nicht nur eine kurze Flamme, das war ein richtig loderndes Feuer.
Ja, es ging eben weiter und da die brotlose Kunst, die damals galt und heute ein bisschen wieder, oder es ist irgendwie eh schwierig mit dem Job. Also wenn man Glück hat und wenn man dabei ist, es gehört echt viel Glück dazu und eine gute Ausbildung hat, dann geht das auch weiter. Und meinem Vater habe ich dann eben erklärt, als ich das Abi eben nicht gemacht habe, sagte mir der Schauspieldirektor von der Schule, sagte mir, der so der Studienplatz, das kannst du deinem Vater sagen, kostet so viel wie ein Medizinstudienplatz. So. Und das hat meinen Vater beeindruckt. So. Dass es eben schon allein der Studienplatz so viel wert ist, in Anführungsstrichen. Und als er mich dann zum ersten Mal, so wie wir jetzt im Radio hörte, aber also in einem Hörspiel mit Gudrun Landgrebel, ja, die war damals ganz scharf. Und da war er dann richtig stolz.
Na, völlig zu Recht, denn aus Ihnen ist ja auch was geworden. Aber ich meine, ist schon klar, wenn Sie das sagen, die Schauspielbusiness ist ja absolut kein Zuckerschlecken. Und wer sich heute dafür entscheidet, sein Glück als Schauspieler tatsächlich zu versuchen, der findet natürlich einen hart umkämpften Markt vor. Mein heutiger Gast ist der Schauspielstar Peter Lohmeier. Das Wunder von Bern kennen Sie sicherlich. Soul Kitchen und sein ganz aktueller Kinofilm Die Festung haben dazu geführt, dass er ganz viele Filme und Theaterengagements natürlich hat. Auszeichnung en masse sowieso. Peter Lohmeier ist eigentlich recht privilegiert, denn er hat als Schauspieler sich absolut durchgesetzt auf diesem hart umkämpften Markt. Und das ist allerdings nicht die Regel, denn die Arbeitslosenquote in diesem Job ist extrem hoch. Wie setzt man sich heutzutage als Schauspieler eigentlich durch?
Ich denke, man muss aktiv sein. Also es nützt nichts, wenn man zu Hause rumsitzt.
Aber das sind doch alle links und rechts auch.
Na ja, na, also da so zu meiner Zeit, als ich da anfing, da war schon der ein oder andere, wo man sagt, da ruft mich dann schon einer an. So. Mhm. Und es geht, was ich vorhin schon sagte, es gehört eine wichtige Ausbildung dazu und es gehört eine Vokabel auch dazu, das ist Zuhören. So. Zuhören bedeutet auch, dass man Sachen aufschnappt, dass man dabei ist. Also diese Vokabel geht bis in auf die Bühne, die geht bis vor die Kamera. So, wenn man nicht merkt, was der einem erzählt, dann kann man auch nicht antworten. So. Und das ist für mich sowas, das steht immer ganz groß drüber und dazu mit dem Zuhören meine ich auch, was ist jetzt gerade, wo ist da jemand, der jemanden vielleicht sucht oder und das dazugehörig ist, aber man kann sich ja noch und noch verstellen, wie auch immer. Ich habe neulich mit einem jungen Schauspieler auch gesprochen und dem habe ich nochmal gesagt, pass mal auf, wenn du dein Band machst, ja, aber ich mache ja nur, ich habe ja keine Filmszenen oder wie auch immer, ich habe nur so von Studentenfilm. Ich sage, wenn du diesen Studentenfilm eine Szene drin hast, wo du das Gefühl hast, das bist wirklich du und du verstellst dich nicht um tausend Ecken, sondern da ist eine Authentizität dabei, schweres Wort, dann nimm das auf dein Band. Das heißt, so viele Leute meinen, dieser Beruf wäre gleich, sich zu verstellen. Dabei liegt die Wahrheit in einem selber, dass man sagt, hier, das bin ich. So, und dann kann man Sachen ausprobieren. Und wenn es Leute sind, sei es bei der Aufnahmeprüfung, bei der Schauspielschule oder sei es bei einem Casting und die sind nicht ganz blöd, dann erkennen die auch, ob da ein Potenzial ist, ob der das oder das dann spielen kann.
Aber wenn wir jetzt als Zuschauer, entweder im Kino oder im Fernsehen, Sie sehen und einfach Ihre Filmografie eben auch kennen und Sie uns ja schon so lange auch mit Rollen begeistern und einfach schöne Stunden bereiten, dann fragt man sich immer, was wissen wir denn nicht über den Beruf des Schauspielers? Weil für einen Außenstehenden ist es dann ja immer die große Kinopremiere, der rote Teppich, der Glamour, das Zusammenarbeiten mit großartigen Kollegen. Was weiß man nicht über den Beruf des Schauspielers?
Naja, also der findet eben, wie man sich dann irgendwie doch schon denken kann, nicht nur auf dem roten Teppich statt, sondern es ist, wenn man, ich gehe jetzt mal, mache noch einen Sprung ins Theater. Also wenn man sich jetzt, ich habe neulich an der Volksbühne mit Leander Hausmann, Rosmas Holm, erarbeitet, das ist ein Stück von Herrn Ibsen und das ist wirklich kein leichter Text. Und ich habe mich vor dem Sommer mit dem Text schon, also natürlich auseinandergesetzt, also wir haben vor dem Sommer vorprobiert, dann gab es eigentlich die Sommerferien und danach waren nochmal, also sind so immer so insgesamt so 6 Wochen Proben, manchmal 8 Wochen und so. Und ich merkte im Sommer, also nach dem, in den Sommerferien, die man eigentlich hat, das geht nicht. Ich kann jetzt keine Ferien machen und habe mich quasi jeden Tag mit diesem Text, kann ich auch ruhig sagen, gequält. So. Das heißt, ich habe mich vorbereitet und an meiner Stimme sowieso, das heißt, die ist ausgebildet, da muss ich jetzt nicht mehr viel dran arbeiten, aber die muss man trotzdem ein bisschen ölen und bin an diesem Text teilweise fast verzweifelt. Das war eine wahnsinnige Anstrengung. Also das mal so zum Thema Bühne, bis man dann da rauskommt und eine Premiere feiert und für jede Vorstellung sich vorbereiten muss und dann quasi in Anführungsstrichen nackt vor diesem Publikum steht, weil man ist in jeder Hinsicht auch verwundert. verwundbar. Also es sind irgendwie, man ist da sehr, manchmal auch sehr dünnhäutig. Das ist ja nicht nur, dass ich da oben glänze, wie auch immer, sondern ich erarbeite mir das und dann schreibt da jemand drüber und dann sitzt da unten jemand und der klatscht nicht oder es ist, oder jemand schreibt ganz toll und alle klatschen und finden es toll. Das heißt, wir brauchen natürlich diese Bestätigung. Und beim Film ist es so, dass man das ohne Vorbereitung geht das auch nicht. Und auch diese von Sekunden, die man sich an einem Tag oder Minuten, die man an einem Tag konzentriert sein muss, man geht nach Hause und ist völlig fertig. Mhm. Weil es läuft einfach mit, bewusst oder unbewusst. Das heißt, es ist ein Knochenjob in dem Sinne, dass es wahnsinnig körperlicher Job ist eigentlich. Über eine Konzentration, über die Physis, die Psyche und all das merkt man dann, wenn man abends irgendwie plötzlich denkt, manchmal denke ich mir, warum bin ich jetzt so müde? Ich habe doch nur 3 Minuten Film zustande gebracht mit so. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich mich ständig eigentlich auf die Sekunde genau, auf da musste ich da sein, da musste die Emotion da sein, da musste man lachen, weinen, schreien, leise sein, traurig oder glücklich. Und das ist eben, ja, das ist die Arbeit, das ist das Erarbeitete, was wir dann bieten, wo der Zuschauer sich dann möglichst unterhalten fühlt.
Ja, und die Frage ist ja, ob das Alter dann auch eine entscheidende Rolle spielt, ob man interessante Angebote dann bekommt in diesem Beruf als Schauspieler. Vielleicht reden wir darüber gleich. Peter Lohmeyer ist unser Gast des Tages. Er ist Schauspieler. Er ist jemand, der sich durchgesetzt hat und der schafft, der immer wieder große Engagements hat, sowohl im Theater als auch Film und Fernsehen. Aber es gibt eine Untersuchung der Universität Münster und die haben herausgefunden, dass ungefähr 68% der befragten Schauspieler in den vergangenen 12 Monaten bis zu 30.000 Euro brutto verdient haben. Also das eben auch nicht immer verlässlich und Zahlungen dann in unregelmäßigen Abständen. Sie haben es geschafft, Peter Lohmeyer. Sie sind in diesem Jahr 50 geworden. Spielt denn eigentlich das Alter tatsächlich eine so große Rolle in diesem Job?
Ja, bei Frauen spielt das viel größere Rolle. Also bei Männern, da kann man ja, also kann sich in dem Job irgendwie glücklich schätzen, dass man, wenn man Mann ist. Es gibt also definitiv viel weniger Frauenrollen. Es geht bei Frauen definitiv immer ums Äußere oder auch ganz viel ums Äußere. Und das hat sich nur in den letzten Jahren auch nicht geändert. Und es gibt halt immer, beste Beispiel gerade, es gibt das Bond-Girl und es gibt Mr. Bond. Es wird nie eine Frau Bond geben. Also, aber nein, es ist leider auch in anderen Jobs immer noch so. Und es ist doof. Es ist irgendwie schade. Und ich wusste auch nicht, was ich irgendwie meiner Tochter raten sollte, als sie jetzt sagte, irgendwie, sie will Schauspielerin werden. Mhm. Weil am Anfang mit jung und schön und wie auch immer. Und das ist alles gut irgendwie. Aber das Schwierigste für Frauen fängt irgendwie so ab 40 an, so. Mhm. Wo, wenn sie dann nicht mehr sagen können oder ausweichen können, ich bin jetzt aber eigentlich, fühle mich wie 30 oder keine Ahnung.
Und hormonell wie 20, komm,
ja,
gib mir die
genau.
Rolle.
Ja, so.
Okay, also das ist bei Männern, kann man ganz klar sagen, da noch ein ganz großer Vorteil in diesem Fall, ein Mann zu sein, ja. Und es ist dann kein Thema. Und trotzdem gibt es natürlich auch bei Ihnen immer wieder Phasen, wo man sagt, jetzt könnte eigentlich mal ein Anruf kommen, ne?
Ja.
Aber dass man kann eigentlich nicht planen. Also das ist nichts für jemanden, der ein großes Sicherheitsbedürfnis hat.
Nee, das ist eben, es ist eine komplette, wie Sie sagen, Planungsunsicherheit. Das hängt auch, es war auch immer, ja, wenn man unter schulpflichtige Kinder hat und dann sagt irgendwie so, da fahre ich jetzt aber dann in Urlaub, weil die da Ferien haben, so, dann war auch ganz oft die Entscheidung dann eben, nee, wir machen jetzt Ferien, so. Und das ist mir auch manchmal was durch die Lappen gegangen, das war mir dann aber wurscht. So, und jetzt sind die Kinder aus dem Haus, jetzt kann ich noch ein bisschen eigentlich leichter planen, zumindest mit den Ferien, aber ich könnte nie sagen, so im März mache ich das und das oder dann mache ich das und das. Kann man natürlich, also das ist dann auch wiederum, wenn ich jetzt verpflichtet wäre, wie auch immer, wenn man jetzt eben Tatortkommissar, weil es ja im Augenblick ist ja ganz, gibt es ja ganz viele, die wissen dann, dass sie 2 Dinger pro Jahr drehen und so weiter und dann haben die eine Planungssicherheit. Das beruhigt bestimmt auf eine Art, aber auch diese Seriengeschäfte und oder Reihengeschäfte muss man nicht haben, kann man haben und hat man dann eben, wie gesagt, diese Planungssicherheit. Aber also ich bin auch, muss ich auch feststellen, da gerade komplett privilegiert auch, weil eben, wenn dann wenn man sich vorstellt, dass es 18.000 arbeitslose Schauspieler gibt, dann ist das irgendwie, klage ich, also deshalb klage ich nicht gerne. Also
und so, jedes Jahr kommen welche nach, jedes Jahr werden wieder welche auf den Markt geschwemmt. Wie hat sich Ihre Tochter denn jetzt eigentlich entschieden? Wird die jetzt Schauspielerin oder nicht?
Ja. Die ist auch richtig, ja, das ist auch
und so. Wir schicken ihr hier mal eine Riesenladung Glück und Kraft irgendwie.
Ja,
mit.
Die will auch ans Theater erst und die macht diese Ausbildung dann auch und ohne die, ich bezahle nämlich keine Schau oder kein Kind irgendwie was, irgendwie eine private Ausbildung macht an irgendeiner Schauspielschule, sondern wenn, dann geht die auf eine staatliche und dann wird sie auch unterstützt von mir, so. Und weil das einfach, weil ich sage, wie viel soll der Markt noch tragen, so. Mhm. Wie viele Menschen, die dann noch von der Straße geholt werden, vor die Kamera gezerrt werden, irgendwie werden dann noch Schauspieler. Das ist immer so, auch diese Diskussion,
eigentlich ist der Begriff dann auch gar nicht richtig geschützt. Merke ich, dass sie das richtig aufregt, weil sie es eben immer betont. Die einen haben eine richtige Ausbildung und gehen den traditionellen Weg eben auch übers Theater, kommen dann vielleicht im Laufe der Karriere dorthin zurück, machen zwischendurch Film oder Fernsehen. Aber klar, es gibt natürlich viele, die auch mittlerweile sich Schauspieler nennen, aber es nicht professionell gelernt haben.
Ja, und das ist dann, da gibt es ja die Ausnahmen, die Regel bestätigt haben, so wie Jürgen Vogel, der eben einen Tag da war, oder Daniel Brühl hat auch keine klassische Ausbildung. Mhm. Das sind so, aber das sind wirklich, das sind dann solche Ausnahmen und weil das ist ja, muss man ja mal so vorstellen für den normalen Zuhörer, wenn da jetzt jemand die Straße entlang geht an einem Krankenhaus vorbei, so, der wird ja jetzt auch nicht von der Krankenschwester reingezogen und an den OP-Tisch geholt, um zu operieren. Dann ist er mal gleich dann Arzt oder so. Ne, das ist also, ja, weil wenn man da das Niveau halten will oder wenn man sagen will, irgendwie, was erwartet man? Oder ich sitze mit einem Kollegen gegenüber, der irgendwie gerade mal irgendwie auch eben keine Ausbildung hat. Ich sage, komm, wir stellen uns jetzt mal vor, wir sitzen hier im Hörfunkstudio und stell dir jetzt mal vor, es regnet, wie es regnet. Ja, ich sage, das Dach ist kaputt, es regnet durch. Hm. Ja, aber es regnet doch gar nicht. So, das sind so bestimmte Sachen. Das ist so das Einmaleins. Wenn man das nicht beherrscht, dann ist
hat man
einfach
auch keine gemeinsame Sprache oder Spielsprache.
Nee, und das ist für mich dann auch blöd. Ich muss man sich auch mal vorstellen, man kann es auch mit dem Fußball vergleichen. Dann habe ich da jemand irgendwie aus der Amateurliga irgendwie bei uns in der Felddienstarena. Ich meine, was sagen denn 60.000 Leute so? Hm.
Gut, dass das mit Axel Prahl bei Das Millionenrennen ja ganz anders war. Ne? Ja. Da hatte man ja einen professionellen Kollegen auf Augenhöhe. Und vielleicht reden wir gleich über den Film, der von Trebitsch Film produziert wurde. Ja, im Auftrag des WDR Köln. Das Millionenrennen hat natürlich was mit dem Ruhrgebiet zu tun. Was verraten wir gleich, ja?
Jo.
Ja, das Schöne ist ja, dass wir immer einen Gast des Tages haben am Sonntag. Diesmal ist das in dieser Woche Peter Lohmeier. Alle, die uns jetzt schon länger zuhören, die haben das natürlich schon längst mitbekommen. Und aktuell läuft im Kino sein Film Die Festung. Wer jetzt aber sagt, oh, draußen schneit's, jetzt muss ich mein Auto hier freikratzen, mache ich nicht, will nicht ins Kino, dem sei am Mittwochabend 19:45 das Millionenrennen empfohlen. Und worum, Herr Lohmeier, geht's denn in dem Film und wen spielen Sie genau?
Meine Rolle ist, ich bin ein Loser, ein Klassischer, der so tut, als hätte er im Ausland zu tun, als hätte der da Geldgeschäfte zu regeln. Also er ist quasi aus dem Pott in die große Welt gegangen, aber er hat alles nicht funktioniert. Sein Vater war ein großer Taubenzüchter. Er selber, der Junge, hatte nicht so viel mit Tauben zu tun, aber der Nachbarskollege, gespielt von Axel Prahl eben, der liebt Tauben und der hat auch noch Tauben und muss diese Tauben loswerden, weil seine Frau sich sonst von ihm scheiden lässt.
Ja, der liebt die, glaube ich, mehr als seine Frau. Ja. Hat man fast das Gefühl, so liebevoll, wie er sie füttert.
Ja, ja, und damit, und da, das ist nämlich meine Chance, weil ich möchte das Million-Dollar-Race in Südafrika gewinnen und komme auf die Idee, den Kollegen zu überreden, doch mir für dieses Million-Dollar-Rennen eigentlich eine Taube zu züchten.
Gibt es das wirklich, so ein Taubenrennen?
Ja, das
gibt's
wirklich.
Was so hochdotiert ist?
Ja, wir waren auch da. Also bestimmte Szenen aus diesem Film, das darf ich schon verraten, haben wir in Südafrika gedreht und das Million-Dollar-Race heißt wirklich so und dieses Preisgeld ist halt verteilt über mehrere Stufen und das Lustige ist, dass beim letzten Rennen, als wir da waren, hat wirklich eine Taube aus Erkenschwick das Rennen gewonnen und der Kollege hat 135.000 Euro gewonnen als Erster und rubbellos hieß die Taube. Und der Kollege war gar nicht da, weil man schickt da manchmal die Tauben dahin zum Training und so weiter. Man muss da auch nicht vor Ort sein. Und dann weiß ich noch, da hat die Süddeutsche ihn gefragt irgendwie, wie war denn das Wochenende? Er sagt, das war super. Einmal hat meine Taube gewonnen und Schalke hat 4-0 in Köln gewonnen.
Ja, so. In der Reihenfolge, da weiß man schon, was im Ruhrgebiet wichtig ist. Sie sind ja als Ronny Kowalek so ein bisschen der Quälgeist aus alten Kindertagen beim Axel Prahl, der in seiner Rolle, glaube ich, Matthias Wengler heißt. Und dieser Alltag mit den Tauben im Ruhrgebiet, haben Sie das in Ihrer Jugend und Kindheit auch noch erlebt und ist das heute auch noch so?
Ja, da dreht man dann so Filme und hätte es gerne alles erlebt, weil dann könnte man viel mehr davon erzählen. Also ich habe bis auf Tauben am Balkon in meiner Wohnung in Hamburg, die ich jetzt irgendwie geschafft habe, werde ich gleich erzählen, wie losgeworden bin, weil es ist wahnsinnig schwer, habe ich jetzt mit dem Taubensport oder sonst wie überhaupt nie zu tun gehabt. So,
das dabei gibt es immer diesen Mythos, ne? Taube ist das Rennpferd des kleinen Mannes im Ruhrgebiet und jeder hat da so einen Taubenschlag hinten.
Ja, aber man hatte ja so einen Taubenschlag, um auch mal das gleich mal zu klären. Am Anfang hat man sich Tauben gehalten, weil man die gegessen hat. So. Und dann wurde dann, als man dann in den immer mehr zu essen hatte, ne, musste man die nicht mehr schlachten, hat man damit Sport gemacht. Also ich habe jetzt nicht so eine große Beziehung zu Tauben. Im Grunde ist das eine Erbkrankheit. Also das geht dann immer weiter getragen. Und es ist aber jetzt so, ich habe wieder mit Taubenzüchtern gesprochen, weil wir waren gerade in Lünen auf dem Filmfest und haben da...
Genau, Mitte November war dort Premiere, ne?
Genau, und da haben wir einen Preis gewonnen, der beste Ruhrgebietsfilm, so. Und da waren die Taubenzüchter und die erzählen, die haben schon Nachwuchsschwierigkeiten. Also so, die sind der Taubenzüchter, so Durchschnitt ist um die 60. Und der Nachwuchs, den gibt es lustigerweise in China. Also auch auf sehr hoher Ebene, also Millionäre halten sich da gerne Tauben und steigern dann gerne mal so für 150.000 Euro mal so eine Zuchttaube, ne? Eine holländische oder eine deutsche. So, also der Taubensport hat sich ausgebreitet in andere Länder. In Deutschland muss man irgendwie, also liebe Hörer, Nachwuchs im Taubensport ist gebraucht.
Genau, dabei legen alle sich immer jetzt so Taubenabwehranlagen an. Das wird auch nicht nur für den Nachwuchs, auch für die Taube selbst ist der Alltag ganz schön hart. Ja, wie sind denn Sie Ihre Tauben losgeworden auf dem Balkon?
Einmal hat mir jemand empfohlen, so ein Turmbad aufzustellen und zwar von einem das Geräusch eines Uhus, glaube ich. So, kann ich jetzt nicht. Aufzunehmen und den dann immer so abzuspielen, das war mir zu kompliziert. Und dann habe ich auch, es gibt ja diese Plastiktauben im Baumarkt.
Die nutzen gar nichts, die hatte ich auch.
Ja, dachte ich auch so. Und die habe ich aber so dahingestellt, aber als Pärchen so dahingestellt und habe die dann auch so, dass sie so ein bisschen beweglich sind. Das ist wichtig. Man muss die Taube fast so aufhängen, dass die sich so ein bisschen bewegen. Also diese, nicht Taube, ich sage Raben, das sind ja Raben, genau, Plastikraben, so. Und ich habe es geschafft, so ein Taubenpärchen irgendwie, die sind nicht mehr wiedergekommen. Sie waren es leid, ich habe gewonnen. Man muss echt hartnäckig sein.
Ja, die sind es ja auch. Ja. Ich sehe schon, wir haben da gemeint. Aber komischerweise, Sie haben es gerade gesagt, Sie leben ja in Hamburg und auch nicht erst seit gestern, schon seit ein paar Jahren. Verbindet man Sie ja immer mit dem Ruhrgebiet noch, ne? Ja. Liegt das an den Filmen, Wunder von Bern und jetzt auch das Millionenrennen? Dann haben Sie auch immer noch diesen leichten Ruhrgebiet-Zungenschlag? Noch nicht
ja,
so
das
Norddeutsch?
Ist jetzt hier, ich weiß, ich war auch gestern bei meiner Mutter, die wohnt da in Bochum. Also das ist irgendwie immer, wenn man so da ist, erinnert man sich und dann findet man die Sprache. Und mit meinen Freunden, ich habe die meisten Freunde auch in Bochum, und die nichts mit Theater und Schauspiel zu tun haben und so. Und da ist man dann drin und dann war ich im Stadion irgendwie vor ein paar Tagen noch und dann ist man gleich so... wieder drin in der Sprache.
Aber ich meine, beim Wunder von Bern ist doch alles zusammengekommen, was Sie lieben. Fußball und Schauspieler. Das muss doch eigentlich für Sie, müssen doch Traumwochen gewesen sein.
Ja, war es. Also war ganz her. Auch meine Familie konnte dabei sein. Also mein Sohn insbesondere. Stimmt, die anderen sind auch immer mitgereist. Also wenn wir dann mal so ein bisschen gereist sind, viel sind wir nicht, haben uns in Bochum eine Mietwohnung genommen und von da aus immer dahin und dorthin oder auch im schönen Köln im Hotel und so. Da kam alles zusammen. Das war herrlich. Und dann war es auch noch ein Erfolg.
Oh, perfekt, ja. Jetzt sind Sie auch gerade in den Kinos zu sehen mit dem Film Die Festung. Etwas härterer Tobak als das Wunder von Bern, aber eine absolut fesselnde Story, über die wir gleich weiterreden werden mit Peter Lohmeyer. Die Festung heißt der aktuelle Kinofilm, mit dem Peter Lohmeyer gerade zu sehen ist. Ein Familiendrama, ein hartes Familiendrama. Herr Lohmeyer, was ist es für ein Gefühl, bei so etwas dann mitzuspielen?
Ja, das war keine leichte Arbeit. Das ist kein leichter Stoff. Und es ist trotzdem, oder vielleicht auch deshalb, oder wie auch immer, es ist eben nicht immer leicht, es ist nicht immer komisch. Ein ganz besonderer Film geworden. Und ich hoffe, dass er sich auch noch ein bisschen in den Kinos hält.
Also vielleicht kann man ruhig noch mal sagen, worum es geht. Also es ist diese Fassade eines ganz biederen, braven Familienhauses. Und das, was wir alle so kennen, wenn man immer so die Straßen langfährt, weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, dann denkt man mal, ja, was passiert eigentlich hinter diesen zugezogenen Gardinen? Und da haben Sie sich ja in der Rolle als Vater, den Robert spielen Sie da, nicht so ganz im Griff.
Ja, richtig. Das ist jemand, der schlägt seine Frau und ist sich auch irgendwie dessen bewusst, dass er so nicht weitergehen kann. Macht auch eine Therapie und kommt von dieser Therapie zurück. Und trotzdem geht die Gewalt weiter im Haus. Und das geht zum Glück, also was kann man nur natürlich überall hin wünschen, nicht an die Kinder ran. Aber das ist nicht ganz die Realität, weil die Realität sieht dann oft noch viel grausamer aus. Im Prinzip haben wir so versucht, zu zeigen, was hinter diesen Vorhängen wohl möglich vor sich geht und dass man auch damit möglichst offen umgehen sollte. Ich kann mich noch erinnern, also im Zusammenhang mit diesen Filmarbeiten war ich mal, ich glaube in der 5. oder 6. Klasse und ein Junge kam immer zum Sportunterricht und der war blau und grün auf dem Rücken. So. Mhm. Und wir haben dann immer irgendwie nur getuschelt und so. Der war auch irgendwie der Außenseiter. Und anstatt auf ihn zuzugehen oder anstatt, dass so ein Lehrer fragt, so was ist denn los zu Hause, wie auch immer, so ist das bei manchem Menschen, der wohl zur Arbeit geht und sagt irgendwie, oh, ich habe mich jetzt da heute Morgen an der Tür gestoßen, weil eben eher manche Frau, der das dann so ist, wo man sagt, und also für mich ist das so ein Film, deshalb bewerbe ich den gerne in dem Sinne, dass man sagt irgendwie, was ist hinter dieser Tür, wo ich gerade ein Geräusch gehört habe, das ich sonst nicht gerne höre oder
aber das
noch
heißt
nie
ja, sich
hab.
Einmischen, eben ganz auch eine genau. Grenze zu überwinden, das trauen sich ja, glaube ich, heute viele nicht. Ich meine, wir kennen alle jetzt aus den Nachrichten eben auch diese Situation in den U-Bahnen, das ist ja mal was immer wieder durch die Presse geht. Hilft man oder hilft man nicht, wenn man weiß, es kann dich dann auch verletzen? Mischst du dich ein, wenn du nebenan was hörst oder hörst du halt weg?
Ja, wenn es nicht live vor den eigenen Augen passiert, sondern vielleicht nur live vor den Ohren. Ich finde, das reicht schon, um mal zu fragen. So. Und das kann auch manchmal dann unglücklich sein, wo man sagt, irgendwie völlig daneben gelegen, aber das hat ja was, aber dann ist mal eine Tür aufgegangen, dann ist man wohnt ja schließlich oder ist ja irgendwie, also wenn ich jetzt mal von einem Mietshaus spreche, man ist doch alles ist unter einem Dach sozusagen und das ist doch irgendwie schön, wenn man da mal weiß, wer da ist, weil vielleicht braucht dieser Mensch auch mal Hilfe von mir und was ich eben noch sagen wollte in dem Film, eben dieser Mann geht eben auch zur Therapie, das habe ich auch gemerkt, dass es auch, also weiß man im Leben, dass es auch so ein Thema ist, was viele Leute irgendwie gar nicht gerne an sich ranlassen oder darüber spricht man nicht so, weil ich mache auch seit Jahren, mache ich eine Psychotherapie und finde das ganz, ganz toll und entspannend. Ich war nur irgendwie nervös und war oft schlecht drauf und dachte irgendwie, komm, da muss dir doch jetzt mal jemand helfen. Und da hat mir jemand genannt und das ist auch nicht immer ein Treffer, aber es war eine super Person oder ist immer noch eine super Person, zu der ich hingehe, immer wenn ich Probleme habe.
Therapie ist das eine, aber sie sind natürlich auch ganz super, weil sie immer einspringen, wenn Kollegen gerade mal nicht können. Und im nächsten Jahr sind sie wieder in einer Serie zu sehen, Herr Lohmeier. Sie helfen im Großstadtrevier aus und springen für Jan Fedder ein. Der muss nämlich gesundheitsbedingt pausieren, oder?
Genau, da habe ich da 3 Folgen gedreht und jetzt haben sie mich gefragt, ob ich 6 Folgen drehe und das geht genau bis Weihnachten und da habe ich gesagt, irgendwie, komm, das Kriegen wir hin, ist doch kein Thema. Ich bin mit denen getroffen und auch gesagt, hier der Henning Harnisch, der Kommissar, den ich da spiele, der muss schön widerborstig sein. So. Das ist einer, der will eigentlich gar nicht hier in Uniform und der will keine Wellensittiche fangen. Und,
der will Tauben fangen.
Genau so. Und ist hinter einem Mafia-Clan hinterher. Und das wird, ich weiß gar nicht ganz genau, aber es wird, glaube ich, schon Anfang März dann so ausgestrahlt und dann Folge für Folge. Und das haben wir jetzt mit angefangen mit 2 Folgen und 4 kommen noch. Und das macht großen Spaß. Ist bei mir um die Ecke, fahre ich mit dem Fahrrad hin. Ist eine Kultserie, bleibt eine Kultserie. Und
Sie sind dabei.
Ich möchte sie erhalten und deshalb bin ich da gerne eingesprungen.
Genau. Und das macht immer wieder Spaß zu gucken. Und Fahrradfahren, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, weil Sie sind irgendwie auch Radfahrer hier. Peter Lohmeier ist mein Gast des Tages heute und verheiratet mit der Fernsehköchin Sarah Wiener, aktiver Fußballer, das hat er vorhin schon erzählt, spielt er auch immer ganz gerne und er ist eben auch ein ganz, ganz passionierter Radfahrer.
Nee, das stimmt, ich bin fleißiger Radfahrer, also ich bin oft in Berlin oder wenn ich da arbeite oder auch Theater spiele oder meinen Sohn besuche, dann ist das so, dann fahre ich mit dem Fahrrad von mir in Ottensen zum Bahnhof Altona. So, das sind ja 10 Minuten, wie auch immer. Und dann lasse ich das Fahrrad da stehen, schließe das an, steige in Zug, fahre nach Berlin. In Berlin habe ich Fahrrad stehen und am Bahnhof auch angeschlossen, nehme das Fahrrad und fahre dann, je nachdem, was ich erledigen muss, dahin oder dorthin. Oder da haben wir auch eine kleine Butze und mache da alles mit dem Fahrrad. So, und dann fahre ich dann mit dem Fahrrad dann wieder zurück zum Bahnhof und das Spiel wieder genau andersrum. Und jetzt beim Großstadtrevier, das ist jetzt auch nicht so weit. Also Fahrrad mache ich alles, was so eine Viertelstunde, 20 Minuten drüber hinaus. Je nach Wetter nehme ich da die Vespa, drüber hinaus nehme ich dann, wenn es sich lohnt in der Stadt, aber kaum das Auto, und drüber hinaus nehme ich den Zug, und wenn es gar nicht anders geht, dann nehme ich das Flugzeug. Also meine Steigerung. So. Und deshalb bin ich auch, ich mal erzählt, bin ich auch ganz stinkig, aber da bin ich richtig empfindlich, wenn jemand ein Fahrrad klaut.
Ist mir vor 2 Wochen passiert. Das ist echt gemein. Mit Kindersitz hinten drauf.
Ja, das ist doch alles ganz allerletzte. Fies, ja. Also, ich meine, wenn jemand, also da bin ich wirklich, wenn jemand ein Auto klaut, okay. So. Aber Fahrrad, das finde ich wirklich das, mit das Mieseste überhaupt.
Jetzt haben Sie ein Verständnis für einen Autodieb und nicht für einen Fahrraddieb. Aber Fahrrad ist echt hart. Man kommt raus und ich habe das erst gar nicht verstanden.
Ja, genau, verstanden, nicht verstanden, ja, kein Verständnis, ja, so, und gleichzeitig fährt man irgendwie an irgendwelchen Dingern vorbei, wo Fahrräder angeschlossen sind mit einem Platten dran, wo man so denkt, boah, ey, das Fahrrad, das war doch mal ein super Ding, wer hat das denn, welcher Idiot lässt so ein Fahrrad da stehen? Also wo man so echt, das ist echt Überflussgesellschaft par excellence. Das geht mir sowas von auf den Sack.
Ach, okay, also vielleicht müssen Sie sowas mitmachen wie diese Fahrräder von der Bahn. Die kann man doch, die stellt man einfach ab und dann ist man wieder eins da.
Ach, da bin ich auch Mitglied von. Und ich bin auch neulich, bin ich Mitglied geworden in einer anderen Stadt. Wo war das? War das jetzt München oder so? Nee, Wien.
Citybike heißt
Wien,
es dann.
Ja, oder Wien. Ja. Ich wäre immer jeder Stadt irgendwie sofort, weil Fahrrad ist einfach das Klügste. Ich war im September eine Woche mit meinem Sohn in New York. Wir waren nur auf dem Fahrrad in Manhattan.
In New York, das ist aber mutig.
Ja, weil das ist ganz einfach, da fährt einen einfach keiner an, weil die haben Angst, wenn sie einen anfahren, dann müssen sie gleich Millionen klagen oder so. Das ist wirklich völlig komplett ungefährlich und herrlich. Und so. Also ich habe irgendwie, deshalb habe ich halt auch verschiedene Fahrräder. Ich habe halt einmal ein Birdie, das ist so ein kleines Klapprad. Das kann ich auch mit in den Zug nehmen, wenn man da eine Tasche drüber macht. So sind die auch ganz empfindlich. Ich habe so ein ganz leichtes, nur Eingangrad, das habe ich mir mal zusammenbauen lassen. Das habe ich in Bochum am Theater mir geholt, so zu der Zeit. Und dann habe ich auch noch ein E-Bike irgendwie. Aber
da sind sie ja schon ganz weit vorne.
Ja, das, je nachdem hole ich das halt aus dem Keller oder so, aber es hält mich total fit.
Also wenn es mal nicht mehr läuft mit dem Schauspiel, Sie müssen unbedingt einen Fahrradladen aufmachen.
Es
läuft ja. Jetzt kochen wir am Sonntag immer das Sonntagsbraten. Ja. Ne? Was würde Ihre Frau Ihnen heute kochen, wenn Sie nicht auf dem Fußballplatz wären?
Das ist die klassische Rindsroulade, wie sie meine Mutter gemacht hat.
Lecker.
Und die schmeckt nicht. Also so, das eigentlich mit am liebsten, also als meiner Lieblingsessen so.
Haben Sie die große Liebe gleich erkannt bei Sarah Wiener?
Ja klar, also das war irgendwie überhaupt kein Thema. Also das ist
Sehen verliebt.
Sechser im Lotto, das war irgendwie, das war klar, das kann ich gar nicht, da bleibt mir die Sprache weg, also so.
Vergisst man alte Lieben, wenn man sich neu verliebt eigentlich?
Ja. Ja, aber das ist ja bei einer alten Liebe, also je nachdem, wie die zu Ende geht, man leidet ja wie ein Schwein, so, ne? Also meistens natürlich, wenn die Liebe einen verlassen hat, so. Und man denkt ja, das geht nicht mehr weiter. Man wird nie wieder eine neue Liebe finden.
Ja.
Und da ist das beste Beispiel, wenn man dann eben eine neue Liebe gefunden hat. Und dann ist das andere, wo man sagt, hä? Was, das hättest du dir vorstellen können für noch länger oder so? Nee.
Sind Sie denn gut im Ansprechen? Also Sarah Wiener war ja auch schon eine prominente Persönlichkeit. Sind Sie jemand, der gut Frauen ansprechen kann?
Ich konnte das früher nicht so. Eigentlich, das glaubt mir eh kein Mensch, irgendwie bin ich eher so, also gerade so im Ansprechen schüchtern, weil ich habe das nie geschafft. Ich habe immer stundenlang.
Ja. Sie können doch reden ohne Ende. Unsere Zeit ist jetzt auch gleich hier vorbei.
Ja, aber muss ich aber noch ganz kurz sagen, also wie in so einem Restaurant oder so einer Bar, dann irgendwie gab es eine Bartenderin, ich habe mich nie getraut. Und wisst ihr, was ich zu der dann gesagt habe? Das
bitte,
war im Jahr
jetzt kommt was
in
ganz
Dortmund.
Schlimmes.
Da habe ich gesagt, wollen wir nicht mal eine Fahrradtour zusammen machen?
Oh Gott.
Ja, sie hat es nicht gemacht.
Anna hat natürlich abgelehnt.
Ja, scheiße.
Okay, und Sarah Wiener liebt Fahrradtouren.
Ja, absolut. Ich treibe die immer Sonntagmorgens aufs Fahrrad. Also jetzt eigentlich, das haben wir jetzt diesmal verpasst irgendwie. Aber das ist ihre Fitness, weil ich sage, komm Frau, wir setzen uns aufs Fahrrad und fahren hier mal, damit du mal das Viertel in Hamburg noch besser kennenlernst.
Ja, dann kann sie sich bei den hr3-Hörern heute bedanken, dass sie ein bisschen ausschlafen konnten. Peter Lohmeier, was müssen wir noch empfehlen? 12. Dezember sollen alle gucken, ARD, so, ne?
Unbedingt, genau. Geht noch ins Kino, wenn Festung läuft. Geht dann ins Kino, wenn 5 Freunde laufen.
Oh,
und im Herzen der Bauer, da kommt ein Film mit Paul Kuhn, Schenk mir dein Herz auf der ARD. Freue ich mich auch schon, wenn Paul Kuhn 85 wird.
Oh, und ich freue mich, dass Sie da waren. Das war sehr schön. Vielen Dank.
Auch. Ja, auch.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.